HR2 Frauenforum.
Ich bin glücklich, es geht mir hier wohler als sonst irgendwo oder sonst irgendwann. Also mir geht es jetzt im Alter, als obwohl ich blind bin und mit morsche Knochen habe, geht es mir jetzt hier im Alter so gut, wie es mir nie in meinem ganzen Leben gegangen ist.
Agnes Marie Griesebach ist 85 Jahre alt und wieder daheim. Zurückgekehrt aus Hessen ans Meer, nach Ahrenshoop in das Haus ihrer Familie. Unter das wärmend schützende Rieddach, das zur mecklenburgisch-vorpommerschen Ostseelandschaft gehört, wie sie selbst. Sie sieht mir zur Begrüßung lächelnd ins Gesicht und ich ahne nicht einmal, dass sie mich gar nicht erkennen kann.
Neulich habe ich voller Freude zur Tür gegangen, weil ich dachte, mein Schwiegersohn wäre gekommen und habe den eintretenden Mann umarmt und geküsst und der hat auch wieder geküsst, aber da war es der Fliesenleger.
Das ist Ihre Antwort auf meine Frage, wie sie mit dem Erblinden lebt, seit sie nicht mehr schreiben kann. Erzählungen und Romane, vor allem autobiografisches. Schauspielerin ist sie gewesen, Bäuerin und Sekretärin, Kellnerin und Gastwirtin, 20 Jahre lang Industriearbeiterin. Und mit 75 Jahren gab sie ihr Debüt als Schriftstellerin. Nach dem Erscheinen ihres fünften Buches musste sie aufgeben, wegen der Augen, bedauert sie. Ihr Blick aber ist klar, ihre Augen reagieren wie bei einer Sehenden, ungewöhnlich lebendig sogar. Vergnügt sieht sie mich an. Schemen könne sie schon noch erkennen, auch hell und dunkel. Außerdem habe sie im Leben genug gesehen, um zu wissen, was es zu sehen gibt. Ihre Wohnungseinrichtung in Neu-Isenburg in 45 Jahren zusammengespart, hat sie zurückgelassen. Neujahr 1997, als sie in Ahrenshoop merkte, dass sie eine Rückfahrkarte vom Meer an den Main auch nicht mehr braucht.
Neujahr 96 zu 97 sind wir hierher gefahren, um Silvester zu feiern. Ich bin mit einer Handtasche hergekommen und dann habe ich gesagt, ich fahre nicht wieder zurück. Ich brauchte nichts, außer meiner ganzen Wohnung. Hat mich nichts. Ich habe gesagt, ich könnte alles verkaufen, verschenken, ich brauche nichts. Ich habe nur noch so ein paar Kleider oder ein paar Sachen, aber ich hab an keinen Sachen gehangen. Kann alles sofort herschenken, was ich besitze.
Besitz zurücklassen, das hat sie gelernt. Im Krieg, als sie in Rostock dem Bombenangriff entkam und 1952, als sie das Ahrenshooper Haus aufgab. Mit ihren 4 Kindern zwischen 8 und 14 Jahren, mit 2 Koffern und 5 Rucksäcken nach West-Berlin floh. Ihr erstes Buch, Eine Frau, Jahrgang 13, Roman einer unfreiwilligen Emanzipation, schließt mit dieser Erinnerung.
4 Wochen später saßen wir im Flugzeug nach Frankfurt. Wir fassten uns alle 5 an den Händen. Wir werden von nun an nie wieder lügen.
Unter Lügen verstehe ich, dass man etwas vorgibt zu sein, was man nicht ist. Und das haben wir alle nie gemacht. Ja, weil das eigentlich der Hauptgrund war, warum ich aus der DDR geflohen bin, warum ich mich da überhaupt zu entschlossen habe. Weil man 2 Leben führte. Eins nach außen, vor den Leuten, und eins für sich allein. Und dieses 2 Leben führen, das kann ich nicht. Der deutsche Blick, dass man immer hinter sich guckte, ob auch niemand mithört, was man sagt. Und dass man also immer sich zu irgendeiner Meinung bekennen sollte und immer zu das Bekennen, die Glaubensbekenntnisse, das konnten wir nicht. Ich habe jeden Tag nur vorm Fernseher gesessen und wie dann meine Kinder nach Ahrenshoop gefahren sind, habe ich gesagt, nein, da kann ich nicht mehr, das halte ich nicht aus, also da breche ich zusammen. Ja, also das ist ja so, als ob ich einen Toten wieder aus der Erde graben muss. Das wollte ich nicht. Ich hatte das Gefühl, das kann ich nicht aushalten. Ich bin erst 92, nachdem meine Kinder schon oft hier waren, habe ich mich für breitschlagen lassen, mal einen Nachmittag hierher zu kommen und ganz schnell mal reingeguckt, schnell wieder weggefahren, was mich zu sehr aufgeregt hatte. Ich dachte, ich kann erst wieder herkommen, wenn wirklich das Haus mir gehört, aber sonst könnte ich nicht wieder herkommen. Ja, und dann bin ich 94 nochmal da gewesen, Da sind wir dann schon, haben wir uns dann hier eingemietet in Ernzhof, aber es war auch schrecklich, dann das Haus zu sehen und dann nicht rein zu können. Und das war also auch furchtbar, das konnte ich gar nicht aushalten. Das war auch alles so fremd für mich, erstmal eine gepflasterte Dorfstraße, auf der man mit dem Auto so wutsch und schnell mal durchfahren konnte. Die Dorfstraße hatte ich als ein Schlammloch, wo man also über durch Pfützen wartete und wo es überhaupt nur so ganz schmalen kleinen Bürgersteig gab. Und im Übrigen bin ich da immer mit dem Karren, mit dem Hausiererkarren langgezogen mit all meinen Waren, die ich dann da überall immer vertauscht habe und so. Dieser Hausiererwagen, der steht bei mir jetzt noch im Garten als Museumsstück. Jetzt steht er also da als Museumsstück im Garten, als Beweis, wie wir hier immer hausiert haben. Nie die Dorfstraße. Früher hatte wunderbare, uralte Pappeln rechts und links. Und da war es also immer wunderbar schattig da in der Dorfstraße. Und jetzt schreien, wie ich da hinkam, da prallte da die Sonne auf den Pflasterweg. Und es standen nur ganz winzige, neu angepflanzte kleine Bäumchen da rechts und links. Und die sind jetzt inzwischen auch schon wieder ein bisschen gewachsen, aber irgendwann ist mal ein Sturm gewesen und hat diese ganzen alten Bäume umgelegt.
...1913 gibt es in der großbürgerlichen Berliner Familie Griesebach zwei freudige Ereignisse. Die Geburt von Agnes Marie und das Richtfest in Ahrenshoop. In dem Sommerhaus an der Darßer Ostseeküste verlebt Agnes Marie bei der Großmutter später die schönsten Tage ihrer Kindheit. Das Haus am Meer bedeutet Geborgenheit.
Ein Haus, das ganz schlicht eingerichtet war, das nur eine Treppe vom Parterre in den ersten Stock hatte, und das sich mit seinem tief herabgezogenen Strohdach über der darunterliegenden Fensterreihe duckte wie friesische Bauernhäuser, erinnerte mich an Hütten in Märchenbüchern. Rechts das weite Meer, links der Bodden. In der Mitte ein wenig flaches Land, meist Überschwemmungswiesen, krumme einzelne Bäume oder dichtes Grün von Baumgruppen, aus denen Strohdächer und Fenster hervorlugten. Und über allem der gewaltige Himmel.
Für mich ist Heimat hier das Haus, in dem meine Großmutter war und wo ich das einzige Haus auf der Welt, wo ich mich in meinem Leben mal ein bisschen geborgen gefühlt habe. Für mich ist es gar nicht so schlimm, dass ich blind bin und dass ich hier die Landschaft und sowas alles nicht mehr so richtig sehe, aber für mich ist, ich sitze hier in dem Zimmer meiner Großmutter und habe hier das Gefühl wie ein Fisch, der ins Wasser gefallen ist, dass er in der Umwelt wieder ist, die ihm gemäß ist.
Bei ihrer Tante, einer Gutsfrau in Hinterpommern, lernt sie landwirtschaftliche Haushaltsführung. Mit dem Jungwirtinnen-Examen der Pommerschen Landwirtschaftskammer in der Tasche besucht sie ihren Bruder in Berlin. Sie erkennen einander kaum wieder. Er nimmt sie mit zu einer Kundgebung aufs Tempelhofer Feld. Zum ersten Mal hört und sieht sie den Führer.
Die Menge streckte ihre Arme in die Höhe, die Lautsprecher dröhnten das Rost-Wessel-Lied und nun begann das Deutschlandlied. Deutschland, Deutschland über alles. Hunderttausende sangen laut mit, ich sah Tränen der Begeisterung über manche Wangen rollen. Da kamen auch mir die Tränen, hob auch ich endlich den Arm, sang auch mit, als sei ich hypnotisiert und von einer unsichtbaren Macht gezwungen, so zu tun. Als ich wieder nach Hause kam, schämte ich mich sehr. Ich schäme mich bis heute.
In der Berliner Wohnung ist kein Platz mehr für sie. Sie geht nach München und besucht einen Sekretärinnenkurs. Nächtelang tippt sie Manuskripte ab, um ihre Schauspielausbildung zu finanzieren.
Ich war ja bloß ganz kurz am Theater. Ich habe ja gleich mal ein Kind gekriegt und musste dann meinen ersten Regisseur heiraten.
Der ist 20 Jahre älter als sie und besessen vom Theater. Die Liebe kommt in der Ehe, hofft sie. Doch die große Liebe kam nie. Der Krieg kam. Ahrenshoop war schon immer ein besonderer Ostseeort. Heimat von Fischern und im Sommer Künstlerkolonie. Klein, aber fein. Nichts für den Massentourismus. Fischer- und Kapitänshäuser, geduckt unter schweren Rieddächern, prägen noch heute den Charakter Ahrenshoops. Das Griesebachhaus, diesem Stil zwar angepasst, muss 1913 geradezu pompös gewirkt haben. Die Großmutter war Pianistin. Sie musizierte hier, bis die Inflation sie zwang, an Sommergäste zu vermieten. In den Kriegs- und Nachkriegsjahren war das Haus vollgestopft mit zufluchtsuchenden eigenen Familienangehörigen und Vertriebenen aus Ostpreußen und dem Sudetenland. 1947 machte Agnes Marie eine Gaststätte aus dem Musikzimmer. Aus Kartoffelschalen stellte sie Stärke her, kochte daraus mit Süßstoff und Farbe versetzt Pudding, servierte dazu Kaffee aus gerösteten Lupinen. Von dem Erlös kaufte sie ihren vier Kindern Brot. Zum Sattessen reichte es nie. Danach kam die HO, DDR-Gastronomie. Sie machte das Café, Musikzimmer daraus. Die ehemalige Wirtin wurde nun Kellnerin. 1974 erkor Politprominenz dieses Haus am Meer zum Sommersitz. Gerald Götting, Chef der DDR-Blockpartei CDU und stellvertretender Staatsratsvorsitzender. Hat er im Musikzimmer rauschende Feste gefeiert? Die Leute im Ort sagen, man habe nie etwas hören können. Und sehen ließ er sich auch nicht. Jetzt kommen wieder Sommergäste. Sie bringen Leben ins Haus und Einnahmen. Ohne sie könnte die Eigentümerin das Anwesen nicht halten. Die anderen sieben Zimmer im Haus sind klein, auch das von Agnes Marie Griesebach. Von ihrem Zimmer im Parterre hat man Sicht auf die Einfahrt zum Haus. Hier muss sie wohl gestanden haben im Oktober 1944, als sie sah, was sie 40 Jahre lang nicht vergessen konnte und als Rentnerin in Neu-Isenburg aufzuschreiben begann.
Am nächsten Tag schlich ein Zug so armseliger Gestalten den Klinkerweg zum Haus hinauf, wie ich sie noch nie im Leben gesehen, noch nie in Deutschland für möglich gehalten habe.
9 Personen, Kinder, Greise, kranke Frauen, nimmt sie in ihre Obhut. Bald ist sie für 23 hilfebedürftige Menschen, einschließlich ihrer 4 Kinder, verantwortlich. Und die Lebensmittel gehen zur Neige. Not, Kälte, Krankheiten ziehen ein in das Haus am Meer.
Im Januar 1945 klopfte es wieder ans Fenster. Wieder standen da Flüchtlinge von einem Treck. Ich wurde angefleht, 2 junge Frauen aufzunehmen, von denen eine in einem Graben ein Baby bekommen hatte. Von diesen Frauen erfuhr ich, was ich bisher nicht hatte glauben wollen, weil ich es für Goebbels Propaganda hielt. Und was ich auch der BBC nicht glauben wollte, weil ich es für englische Propaganda hielt, wozu Menschen im Krieg fähig sind. Die Frauen hatten an Scheunentore genagelte Menschen und zu Tode vergewaltigte Kinder gesehen.
Jedes Zimmer hat da ganz viele Erinnerungen. Das Zimmer, wo diese Frau plötzlich kam und ich sagte, legen Sie sich doch ein bisschen hin, Sie sehen so elend aus und nachher war sie tot. Und ich hatte keine Ahnung, wer das war. Die hatte keine Papiere und hatte nichts bei. Und dann sehe ich auch noch das große Musikzimmer, das also voll von Koffern und von Gepäck von all den 23 Leuten war, die hier im Haus waren. Das sehe ich auch noch oft vor mir. Ja. Ich erzähle auch noch oft davon. Also zum Beispiel haben wir hier ein Zimmer, das heißt heute noch das Wilhelmzimmer, weil da eine Familie Wilhelm 2 Jahre drin wohnte, die aus 3 oder 4 Leuten, die in 4 Leuten bestand. Und das Zimmer ist also ganz winzig. Da passen gerade 2 Betten an die Wand. Und ein Schrank und ein Tisch. Und die hatten außerdem noch einen Kanonenofen. Aber wir können das Zimmer gar nicht anders nennen als das Wilhelmzimmer.
In Ahrenshoop bleibt Agnes Marie Griesebach von Bomben verschont. Hier beginnt der Überlebenskampf nach dem Krieg. Der vergessene Ort ist von jeglicher Versorgung abgeschnitten. Doch ihr Haus ist voll von hungernden, kranken Menschen und solchen, die nie im Leben für sich selbst sorgen lernten. Der Hunger fordert Tribut. Der Tod hält Einzug. Wer nicht hamstert, stirbt. Agnes Marie, Anfang 30, zieht mit ihrem Hausiererkarren durch die Dörfer, auf endlosen Holperwegen über die ausgedehnte, dünn besiedelte Halbinsel. Schieberware besorgt sie in Berlin.
Dann kam der spannende Moment, wenn ein Zug in den Bahnhof einrollte. Die Masse der stundenlang wartenden Menschen stürmte auf die Gleise und kämpfte um Plätze auf Trittbrettern, auf den Dächern, den Puffern und Klos der Züge, die alle weder Fenster noch Türen hatten und schon überfüllt auf den Bahnhöfen einliefen. Ich wandte eine meist recht erfolgreiche Technik an. Ich warf meinen Handkoffer mit den 5 Flaschen ins nächstbeste Abteil durch eine der Fensterhöhlen, kletterte, ungeachtet aller Mitkletterer und diese Rüde beiseite schiebend, am Wagen hoch und ließ mich dann auf den kreischenden Menschenhaufen fallen, der das Abteil füllte. Meist erst nach einigen Minuten, wenn der Zug längst wieder fuhr, bekam ich Boden unter die Füße.
Schnaps ist harte Währung. Sie tauscht ihn in Berlin auf dem Schwarzmarkt gegen Kerzen, Streichhölzer, Strümpfe, gegen Mangelware aller Art, für die sie bei den Bauern Brot und Kartoffeln bekommt.
Seit 1945 hatte ich gelernt, wie man Herde und Öfen so setzt, dass sie auch ziehen, wie man Wasserpumpen repariert und Kurzschlüsse beseitigt, wie man Jauchegruben aushebt, wie man Bäume fällt, zersägt und hackt und nun auch, wie man Dächer deckt. Männer wurden für mein Leben immer überflüssiger. Dennoch fiel es mir verdammt schwer, allein und ohne Mann zu sein.
Ich glaube aber auch nicht, dass ich da irgendwas Besonderes bin. Ich glaube, das ist ganz, ganz vielen Frauen unseres Jahrhunderts, die ja alle plötzlich in solche Situationen gestellt wurden, so gegangen. Die haben sich wahrscheinlich bloß noch nicht so geäußert, aber es ist bestimmt ein Phänomen, was zu unserem Jahrhundert gehört, wo eben etwas mit den Frauen passiert ist, was noch in keinem Jahrhundert vorher passiert ist. Dass sie so extrem plötzlich allein standen und nun jetzt sehen mussten, wie sie durchkamen. Ich würde sagen, es ist eine ganz unfreiwillige Emanzipation gewesen.